Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform um 16 Uhr, die 102,6. Unsere Frequenz, Radio Free FM, das ist Studio 1 hier im Sender und wir sind mit der Plattform heute on air. Mein Name nebenbei ist Michael Trost. Wir sind mit dem Thema on air heute, das heißt 25 Jahre Ulm Dialogmodell bzw. 20 Jahre Bürgerhaus Mitte, also zwei Jubiläen, die es zu feiern gilt und die sehr viel zu tun haben mit einer Dame, die heute mein Studiogast ist. Zum einen, ja, managt sie in das Bürgerhaus Mitte, sie ist die Hausmanagement-Verantwortliche. Zum anderen ist sie Geschäftsführerin bei Zebra. Ja, was Zebra ist, das werden wir auch gleich erklären. Auf jeden Fall ist heute bei mir im Studio Frau Angelika Thora. Hallo Frau Thora, herzlich willkommen in der Plattform und schön, dass Sie bei uns da sind.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Auch herzlich willkommen. Ja, ich bin die Angelika Thora. Ich lebe seit 48 Jahren in Ulm und bin seit 24 Jahren angestellt bei Zebra. Was ist jetzt Zebra? Ja, die meisten stellen sich unter Zebra ein springendes Zebra vor. Was es in der Tat am Anfang auch war, es steht aber tatsächlich für die Abkürzung Zentrale Bürgeragentur Zebra e.V. Was versteckt sich da jetzt wieder dahinter? Ich gehe mal ein bisschen zurück in diese Gründung des Ulmer Dialogmodells im Jahr 1997. Hinter dem stand ganz einfach das Ziel, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern in den Stadtteilen. Der Plan war, Bürgerinnen und Bürger sollten ein Mitspracherecht bekommen. Sie sollten ein Sprachrohr für den Stadtteil sein. Sie sollten beratend fungieren. Und das Wichtigste, sie sollten sich in ihrem Quartier engagieren, Verantwortung übernehmen, sich aktiv an Entscheidungen beteiligen, die ihr Leben beeinflussen. Das war der Plan. Der ist auch erfolgreich umgesetzt worden. Es wurden sogenannte regionale Planungsgruppen gegründet. Und nun ist ja so, wenn man so ein Ziel hat und die Menschen aktivieren will, sich zu treffen, da braucht man auch Räume dafür. Also war der Plan, auch Bürgerzentren in jedem Stadtteil zu installieren, in dem sich diese regionalen Planungsgruppen treffen konnten.
Eine Frage noch, Zebra ist dann etwas, was ganz Ulm aber umfasst.
Weil genau, Zebra ist etwas, was ganz Ulm umfasst.
Ja, okay.
Und die Bürgeragentur Zebra lief so ein bisschen parallel. Diese große Bewegung, sage ich jetzt mal, bürgerschaftliches Engagement zu installieren, war jetzt für viele was Neues. Was soll das jetzt, bürgerschaftliches Engagement? Gab doch das Ehrenamt, das klassische Ehrenamt über so viele Jahre. Die zentrale Bürgeragentur sollte die Agentur sein zur Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, sprich die Anlaufstelle für Bürger, die sich engagieren wollen, die jetzt nicht in den klassischen Sportverein wollen, die jetzt nicht in den klassischen Musikverein wollen, sondern die sich wirklich aktiv am gesellschaftlichen Leben in diesen vielfältigen und unterschiedlichen Formen engagieren wollten. Dazu wurde am 3. März 1998 die Zentrale Bürgeragentur Zebra gegründet.
Und wer hat die dann gegründet? War das die Stadt oder waren das dann auch Ehrenamtler oder wer? Also Zebra ist, glaube ich, von der Konzeption schon eine städtische Instanz, die dann auch die RPGs ja mehr oder weniger oder dort auch Menschen in die RPGs abstellt. Oder wie genau ist das? Oder Zebra ist?
Nein? Zebra steht ganz für sich.
Ganz für sich.
Das war den damaligen Gründungsmitgliedern ganz, ganz, ganz wichtig, dass es nicht ein Instrument der Stadtverwaltung ist, sondern dass sie eigenständig agieren dürfen. Und deswegen haben sie sich auch als Verein gegründet, als gemeinnützigen e.V.
Ah ja.
Dennoch wollten wir jetzt natürlich nicht für uns an der Stadtverwaltung und an den Zielen der Stadt Ulm vorbei agieren. Wir wollten miteinander arbeiten. Und diese Verzahnung haben wir erreicht, indem in der Satzung festgeschrieben ist, dass im Vorstand immer auch ein Mitglied aus der Stadtverwaltung fest verankert ist. Wir haben von Anfang an eine gute Zusammenarbeit gehabt mit der Stadt Ulm, denn das Thema bürgerschaftliches Engagement ist ja nicht nur eine Bürgersache, die für sich alleine funktioniert. Wenn ich allein an die lokale Agenda denke, die kurz danach gegründet wurde, ähnlich lief es bei Zebra. Die Interessen der Stadtverwaltung und der Stadt Ulm sind uns ganz, ganz wichtig. Und durch diese Gründung des Vereins haben wir uns sicherlich einen gewissen Entscheidungsspielraum freigehalten, ob wir die Dinge jetzt so machen wollen oder so. Das ist von Anfang an den Akteuren wichtig gewesen.
Mhm. Eine Frage zum Modell, also zum Dialogmodell. Gibt es das in dieser Form nur in der Stadt Ulm? Ist das etwas, was andere Städte auch haben? Ist das also bei uns hier in Ulm was ganz Besonderes? Oder gibt es da ähnliche Modelle in allen großen Städten, also sagen wir Stuttgart, Freiburg oder München? Oder ist das wirklich etwas, was wirklich nur Ulm kennt, so ein Modell? Auch das Modell der Bürgerbeteiligung, das Modell der RPGs und des Dialoges. Ist das was Ulm-Spezifisches eigentlich? Oder?
Ich würde jetzt sagen, mit den Begrifflichkeiten Ulmer Dialogmodell, ja.
Ja.
Auch die gute Zusammenarbeit der regionalen Planungsgruppen mit der Stadtverwaltung, mit den Institutionen, die in Ulm vorhanden sind. Natürlich gibt es in den anderen Großstädten auch Vereine, die bürgerschaftlich engagiert sind, die sich gesellschaftlichen Themen annehmen. Es gibt auch, wenn jetzt in einem Neubaugebiet irgendwelche Umbrüche sind, dann gibt es auch dort Bürgergruppen, die sich zusammentun, um jetzt in ihrem Stadtteil oder in ihrem Bereich mitreden zu können. Aber in dieser Form, Ulmer Dialogmodell, das ganz bewusst mit Zustimmung des Gemeinderates diese regionalen Planungsgruppen gegründet wurden, in denen ja auch Mitglieder aus dem Gemeinderat teilnehmen, ja, ja, wo auch ganz wichtige Schnittstellen dann mit verknüpft wurden zwischen Stadtverwaltung, Bürgern, würde ich sagen, ist einmalig, ja. Mhm. Zeichnet ja Ulm aus.
Ja, und auch der Begriff ist dann wahrscheinlich ja wirklich unspezifisch. Die Frage, das ist auch, weil natürlich die Donau die Grenze bildet, dann ja wirklich nur ein Ulmer Thema, weil natürlich auch wir Hörer in Neu-Ulm haben, aber immer die Frage, auch bei vielen anderen Themen, ist, gilt das für Ulm und Neu-Ulm? Nein, ich vermute, es ist wirklich ein Ulm-spezifisches Thema, oder?
Ist ein Ulm-spezifisches Thema, ja.
Ja, ja. Das heißt, in Neu-Ulm gibt es dann vielleicht was Ähnliches oder was anderes, aber zumindest nicht. Also Ulm ist in dem Fall ja wirklich nur linksseits der Donau und nicht rechtsseits oder wie man es auch immer sehen oder sagen möchte. Also es ist dann wirklich nur Ulmer Thema.
So ist es. Und in ja diesen regionalen Planungsgruppen treffen, die gibt es ja in jedem Stadtteil. Und in jedem Stadtteil sitzen natürlich in den regionalen Planungsgruppen dann die Bürgerinnen und Bürger aus diesem Stadtteil, auch aus Institutionen, aber eben vor Ort, um ihre Interessen vor Ort umzusetzen.
Ja. Haben Sie da so ein bisschen einen Überblick, wie viele Menschen jetzt in dem Kontext damit in diesen RPGs und letztendlich in diesem Kontext der Mitwirkung ehrenamtlich da dabei sind? Reden wir da von 100 Leuten oder von mehr oder von weniger? So ganz grob, ich meine, ich hatte neulich ja auch das Thema mit der RPG Böfing, da haben wir so ein bisschen einen Einblick bekommen. Wie ist das jetzt auf ganz Ulm, wenn Sie da so ein bisschen vergleichen oder ein bisschen Überblick haben, wie viele Menschen sind denn so da dabei?
Auf ganz Ulm ist schwierig. Also ja, ich habe lange Jahre in Wiblingen gewohnt und war da, bevor ich Stadtteilkoordinatorin wurde, als Privatperson tätig in der RPG Wiblingen. Also angefangen haben sie, das weiß ich, alle RPGen mit mindestens 25 bis 30 Mitgliedern. Und dann gibt's natürlich auch einen Wechsel. Also wie es nun mal ist im bürgerschaftlichen Engagement, im Unterschied zu dem klassischen Ehrenamt, man macht eine Weile mit und nimmt sich dann irgendwann auch das Recht raus zu sagen, jetzt würde ich gern mich in einem anderen Bereich engagieren. Ja. Also es gibt feste, wirklich Mitglieder, die von Anbeginn da sind oder weit mehr als 15, 20 Jahre. Und dann gibt's auch einen Wechsel, kommen immer wieder neue dazu. Das ist weniger, aber wir sind auf jeden Fall über 100.
Mhm. Ja, das ist schon eine tolle Zeit.
Auf jeden Fall.
Das ist schon, finde ich, also dafür, dass man Zeit und Mühe investiert und das, wie gesagt, ehrenamtlich ist, finde ich, das ist eine schon bemerkenswerte Anzahl von Menschen, die sich engagieren. Und ja, klar, das ist mir auch, natürlich kennen wir von anderen Vereinen, das sind welche, die sind bei jedem Event dabei, die sind eben die Träger oder diejenigen, die das Thema pushen, die anderen sind gelegentlich mal dabei und der andere, naja, halt seltenst. Und das wird wahrscheinlich in allen Vereinen ähnlich sein, sodass man es immer ein bisschen schwierig eingrenzen kann. Ist jetzt nur dabei oder nicht mehr?
Ja, so ist es auch. Und bei den regionalen Planungsgruppen ist ja so wie in jedem Verein, wie in jeder Gruppierung, es gibt, wie Sie sagen, die ganz Aktiven, die immer vorne dran sind und die alles managen. Und dann gibt es eben welche, die sind weniger aktiv, die kommen halt, wenn sie das Thema interessiert, oder unterstützen eben durch ihren Mitgliedsbeitrag diesen Verein. Oder kommen dann eben nur zu ganz bestimmten Themen. Und auch das ist legitim.
Ist denn von der Struktur, auch von der Themenausstellung jetzt innerhalb der RPGs das im weitesten, ja, Struktur vergleichbar ähnlich? Ich meine, ich weiß, es gibt ja dann einen Arbeitskreis, der sich da mit der Umwelt oder mit dem Thema Klima oder eben zum Beispiel Konkretes mit dem Thema Photovoltaik in Gebäuden, Umgebäude herum befasst. Andere, die sich dann mit Verkehrswegen, öffentlichen Personennahverkehr befassen. Ist das überall so ziemlich gleich oder ist das auch vielleicht stadtteilspezifisch und problemspezifisch dann unterschiedlich?
Es ist absolut stadtteil- und spezifisch, ja. Und problemspezifisch. Mhm. Also wir jetzt hier in Mitte-Ost, unsere großen Standardthemen sind natürlich die Bebauung, die Parkplatzsituation, der Verkehr, der Lärm durch, indem ja im Sommer die Gastronomen ihre Bestuhlung draußen haben bis 11 Uhr oder ich weiß nicht wie lange, oder eine Bar, die nun mal im Erdgeschoss eines Wohnhauses vielleicht ist und rechts und links sind die Nachbarn. Also es ist absolut problemspezifisch.
Mhm. Und viele Inputs, aber also beziehungsweise es werden ja Inputs erarbeitet, gibt diese Arbeitsgruppen, werden dann präsentiert und auch dann mit den Gemeinderäten dann in diesem Kontext. Ich weiß, es ist in der Partei eine Person quasi für jeden Stadtteil dann quasi abgeordnet oder zuständig. Und mit denen wird ja, glaube ich, dann auch diskutiert. Und insofern findet ja dann auch das, was dort erarbeitet wird, Eingang im Gemeinderat.
So ist es, ja. Also die Themen werden diskutiert in der RPG, die werden besprochen. Die Gemeinderäte haben eine beratende Funktion. Wir, die RPG-Mitglieder, können natürlich auch nur Wünsche äußern oder Statements abgeben zu bestimmten Themen, die dann von den jeweiligen Gemeinderatsmitgliedern mit in den Gemeinderat genommen werden.
Mhm. Gab es da jetzt in den letzten 25 Jahren aus dem Umfeld der RPGs oder aus dem, sagen wir, Ulmer Dialogmodell vielleicht irgendwo herausragende Inputs, die dann irgendwo in Ulm oder sichtbar oder umgesetzt sind, die ein Gemeinderat dann aufgenommen hat, aus denen irgendwas Bedeutendes geworden ist, wo man sagen kann, das ist aus dem Bürgerengagement etwa quasi bottom-up entstanden und nicht etwa top-down von irgendwelchen Institutionen von oben nach unten durchgesickert oder ausgebracht worden, sondern es ist wirklich aus diesem Engagement der einzelnen Menschen aus den Stadtteilbereichen im Rahmen der RPG, im Rahmen des Dialogmodells, dass das eben dann in den Gemeinderat getragen wurde?
Also ich kann nicht nur für Mitte-Ost reden und da gibt es in der Tat einige. Da hat die RPG Mitte-Ost hat jetzt eigentlich da nur mitgewirkt, aber ich will das deswegen nicht schmälern, das Engagement. Und zwar die Sanierung der Karlstraße, die angestoßen wurde damals von dem AK Neustadt, dem BUND. RPG hat das Ganze mit unterstützt. Und da war wirklich das ganz Besondere, irgendwann kam die Idee auf, mitten in dieser langen Karlstraße eine Tankstelle zu installieren. Und das haben wir wirklich erfolgreich mit den Bewohnern der Karlstraße, da waren damals viele dabei, kippen können. Und es ist ein Wohnhaus gebaut worden. Die Umgestaltung im alten Friedhof sind so ziemlich alle Wünsche und Anregungen der RPG-Mitglieder mit eingeflossen und sind versucht worden umzusetzen.
Ja.
Finde ich ganz entscheidende Sachen.
Das heißt, weil eben viele Menschen vor Ort sind und dann auch sehen, wo es vielleicht klemmt, weil die am besten wissen, wo was vielleicht verbesserungsbedürftig ist, kann man sagen, ist dieses Dialogmodell eigentlich ein Erfolgsmodell, oder?
Unbedingt, ja. Weil, wie es ja auch die Grundidee war, die im Stadtteil wohnen, wissen am besten, wo da der Schuh drückt. Und die bringen auch ganz viele Inputs rein, welche Menschenschichten leben da? Wie viel muss man besonderen Blick haben auf Kinder und Familien? Wie ist die Altersstruktur? Wie ist überhaupt der ganze Stadtteil strukturiert? Eine Zeit lang war ein ganz großes Thema in vielen RPGen. Es ist ja schön, wenn die Stadtteile so schön grün sind und alles so zuwächst, aber irgendwann hat man die Lampen nicht mehr gesehen vor lauter Bäume. Das ist auch so ein Thema, der Sicherheitsaspekt in jedem Stadtteil. Da sind die RPGen auch sehr erfolgreich gewesen. Sich die Gehwege anzuschauen, wenn die Leute älter werden mit ihrem Rollator, diesen Gehweg, das sind die reinsten Stolpersteine. Wie viele werden da noch immer abgeflacht, sodass die Menschen wirklich nahezu ebenerdig auf die Straße gehen können? Das sind so unzählig viele Kleinigkeiten, die schon auch durch die RPGen angestoßen wurden.
Frau Thore, da wollten wir noch gerade ein paar Punkte ansprechen, die uns gerade Ihnen auch noch so eine Pause eingefallen ist, was eben dann aus diesem Aktivitätsbereich RPG, letztendlich Ulmer Dialogmodell, dann noch alles so entstanden ist.
Ja, ich bin ja zuständig für die RPG erst seit 12 Jahren, aber jetzt im Zuge dieses Jubiläums, das ja auch die RPGen gefeiert haben, habe ich mal so eine Chronik entwickelt und dann sind mir ganz viele Dinge bewusst geworden, die ja auch Kolleginnen vor mir erfolgreich in der Zusammenarbeit mit der RPG installiert haben. Und da fiel mir zum Beispiel die Ulmer Wand ein. Die steht unten an dem großen Spielplatz, an der Blau. Mhm. Heute steht sie Graffiti-Künstlern zur Verfügung. Fand ich also eine ganz tolle Sache. Jetzt habe ich eins vergessen. Ich mache einen Schlenker so lang. Was ganz Besonderes war, was immer noch im Bürgerhaus Mitte sichtbar ist, die RPG Mitte Ost hat, ich glaube, vor über 15 Jahren eine Ausstellung organisiert. Und zwar wurden Eindrücke, Ansichten, Häuser, Besonderheiten, alles, was einem so einfällt, wenn man durch seinen Stadtteil läuft, fotografiert. Es gab damals über 35 Fotos, war eine ganz tolle Ausstellung. Die Bilder sind gerahmt und die hängen noch heute im Bürgerhaus Mitte. Und die Bilder und natürlich die Entwicklung im Stadtteil waren dann auch so ein bisschen die Grundlage für den Inhalt der Jubiläumsveranstaltung der RPG Mitte Ost, nämlich eine kleine Ausstellung mit Fotos Mitte Ost vorher und Mitte Ost nachher. Und da gab es wirklich erstaunlich viele Punkte, Eindrücke, Blickwinkel, wo man wirklich gravierende Veränderungen wahrnehmen konnte. Allein wenn wir nur an die neue Mitte denken, da hat jetzt die RPG Mitte Ost nicht mitgewirkt, aber das ist ja alles in der Zeit geschehen. Also in Mitte Ost hat sich richtig, richtig viel verändert.
Also wenn man Jahre nicht mehr in Ulm war und dann nach Ulm zurückkehrt, ich kann mir auch vorstellen, der ein oder andere die Stadt, zumindest den Innenstadtbereich, kaum wieder erkennen. Viele bauliche Veränderungen. Sie haben vorher auch angesprochen, gerade die Reduzierung der Fahrspuren, die ja dann in der Karlsstraße stattgefunden hat, ist ja auch etwas, was dann sichtbar und eine Veränderung, was den Verkehr angeht, bedeutet. Ich glaube, auch in der Olgastraße ist gerade entsprechend was angestrebt. Ist das auch aus dem Umfeld RPG dann mit so eine Initiative gewesen? Oder da wird ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, so ein bisschen ähnlich auf zwei Spur oder jeweils eine links-rechts reduziert oder soll was verändert werden? Ist das auch aus dem Umfeld entstanden?
Jetzt direkt entstanden nicht. Es ist aber so, wann immer es bauliche Veränderungen gibt, ob das jetzt in der Olgastraße ist oder ob das jetzt in der Karlstraße ist und Ecke Neutorstraße, wenn ein Haus neu gebaut ist, ist es so, dass die jeweiligen Abteilungen der Stadtverwaltung auf uns zukommen, also mich dann als Stadtteilkoordinatorin und das Sprecherteam der RPG und um Anfragen, wann ist der nächste Termin. Sie möchten gern darüber informieren, mit dem Ziel natürlich auch von den Bürgern zu hören, habt ihr vielleicht noch ein paar ganz wichtige Tipps, die wir in der Umsetzung oder schon vorher in der Planung mit einfließen lassen müssen, damit das ganze Projekt dann am Ende auch wirklich für alle zufriedenstellend ist.
Das heißt, dann gibt es städtische Planungsideen, wo dann die RPG eingezogen wird, um einfach, sagen wir mal, das auf Praktikabilität, auf tatsächliche Realisierbarkeit oder auf noch Zusatzideen seitens der Bürgerschaft abklopft. Also ist es da auch ein Miteinander. Das heißt, es wird an der Stelle beratend auch die Meinung der Mitglieder, der Arbeitsgruppen aus der RPG damit
So ist es, ja. Es ist ein großes Miteinander, auch gegenseitig. Auch wenn wir jetzt ein brennendes Thema haben in der RPG Mitte-Ost, gehen wir auf die Abteilung der Stadtverwaltung zu und bitten, dass jemand kommt und berichtet und uns Rede und Antwort steht.
Ja, vom Prinzip läuft es in allen RPGs dann so, wir haben schon gesagt, unterschiedliche Themen, weil auch unterschiedliche Belange und Notwendigkeiten oder Problemfelder da sind, aber im Prinzip ist das überall das gleiche Modell und insofern, wer sich dann engagiert, ich meine, es gibt ja viele Leute, die uns sagen, das ist nichts oder jenes ist, wer an der Stelle irgendwie mitreden möchte oder mitgestalten möchte, soll sich einfach dann in der RPG in so eine Gruppe mit einbringen und dann versuchen, einfach doch seine Ideen dann mit zu forcieren, sage ich mal, oder?
Das ist das, was die RPGen sich wünschen.
Ja.
Womit wir auch immer wieder appellieren, dass man nicht nur zu Hause sitzt und meckert über das, was nicht ist, sondern wirklich die Zeit nutzt. Monatlich finden sie statt, die RPGen. Jede RPG hat ihre Homepage, auch auf der Stadt Ulm Homepage findet man sie, es liegen Flyer aus. Also auch über die Stadtteilkoordination kann man jeweilige Kontakte finden. Und ich kann einfach nur appellieren, wenn sie irgendwo der Schuh drückt, wenn sie ein Thema brennend interessiert oder wenn sie Ideen haben oder ihren Beitrag zu einem bestimmten Thema leisten wollen, dann gehen sie rein in die RPG, diskutieren sie mit uns und tragen sie ihren Teil dazu bei, was zu verändern.
Ja. Inwiefern hat jetzt die Problematik um Corona dann die Aktivität beeinflusst? War es eine Möglichkeit, dass dann Treffen, Veranstaltungen online stattfanden oder mussten die ausfallen? Oder wie? Ich meine, ich weiß, das ist auch an anderer Stelle immer ein großes Thema. Ja, Treffen und Corona und können wir online, sonst kommt man nicht, weil alles zu kritisch, zu gefährlich in Bezug auf Veranstaltungen. Wie haben Sie das jetzt bei diesen Aktivitäten in der RPG handhaben können? Gibt es da auch Möglichkeiten mit Online-Treffen dann? Oder?
Wir haben eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, muss ich gestehen. Ja. Also erstmal hat uns Corona ja alle geschockt. Erstmal haben wir alle die Türen zugemacht. Keiner ging mehr irgendwo hin. Und über Zarwiv und viele andere Kanäle kam dann der Begriff virtuelle Nachbarschaften, Online-Sitzungen, Digitalsitzungen und wie man sie alle nennt. Mhm. Und dann habe ich mich da ziemlich ins Zeug gehauen. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich keine Angst vor Technik habe. Und ich muss sagen, wir haben also schon 4-5 Monate gebraucht. Man muss sich ja erstmal selber informieren, wie kann ich das jetzt installieren, so eine Online-Sitzung. Und die große Herausforderung ist, das den RPG-Mitgliedern dann zu vermitteln. Also da müssen dann erstmal Ängste abgebaut werden. Und dann, jeder hat natürlich nicht den Hightech-Laptop jetzt zu Hause stehen. Und das war die große Herausforderung, den RPG-Mitgliedern jetzt so die Ängste vor dieser neuen Form einer Sitzung zu nehmen, die auch zu schulen, ja, einfach darauf vorzubereiten. Und das ist uns aber gelungen. Und wir sind sogar zu dem Ergebnis gekommen, bei diesen Online-Sitzungen haben dann viel mehr teilgenommen. Also manche mögen das ja verfluchen, immer alles online und man trifft sich überhaupt nicht mehr persönlich. Heute würde ich sagen, ich bin ein Freund von beiden, von Hybrid-Sitzungen. Ja. Denn es ist ja ganz einfach so, wir kennen das alle, wir würden gerne an viel mehr Sitzungen teilnehmen oder uns vielleicht viel mehr beteiligen. Aber von A nach B zu kommen und dann noch nach C, der Tag hat für uns alle nur 24 Stunden. Und bei dem Angebot der Online-Sitzung, da konnten die Leute dann im Büro sitzen und oder zu Hause und an den RPG-Sitzungen teilnehmen. Also Corona war jetzt keine tolle Sache, haben wir alle nicht gebraucht, brauchen wir nicht wirklich, aber ist nun mal da. Aber diese Online-Sitzungen war dann der einzige positive Aspekt bei der ganzen Corona-Geschichte, würde ich sagen.
Das heißt, an der Stelle hat man auch vielleicht mehr Leute sogar noch mit jetzt einbeziehen können, weil ich meine, ich erlebe das auch, dass viele sagen, oh ja, wenn ich schon zu Hause einschalten kann, ist das einfacher, als wenn ich jetzt noch irgendwo mich noch mal auf den Weg machen muss. Es ist Wind, es ist kalt, ich möchte nicht raus. Ich kann an der Stelle bequem vom Sofa aus quasi mich einbringen und habe keinen langen Anfahrweg, sondern bin online dabei. Also vielleicht hat es insofern sogar das Engagement in, wenn man es mal so jetzt betrachtet, mit um noch befördert. Also wenn man von der ganzen Corona-Problematik absieht, immer rein von der Infrastruktur, von der Seite der Möglichkeit, über online dabei zu sein, das betrachtet.
Naja, ob es das Engagement nun fördert, das mag ich bezweifeln, weil Engagement ist nun mal nur in Form von aktiver Beteiligung und dass man sich trifft und das einem Ort ist möglich. Ja. Natürlich, zuzuhören und an einem Meeting teilzunehmen, ist auch eine Form des Engagements. Das will ich jetzt gar nicht schmälern. Es haben mehr teilgenommen. Ob daraus sich jetzt tatsächlich ein gestiegenes Engagement ableiten lässt, das kann ich jetzt so nicht sagen.
Sagen wir so, es braucht immer noch ein paar Macher, die nachher aus dem, was vielleicht ein Gedanken kreiert wurde, dann umsetzen, die das pushen, die an der Stelle auch das realisieren oder einfach in konkretere Maßnahmen umsetzen. Und das muss natürlich, ist ein anderer Personenkreis oder vielleicht ein reduzierter Personenkreis als die, die nur mitdiskutieren.
Das auf jeden Fall. Und ohne die persönlichen Gespräche, es fehlt dem Ganzen was, wenn man sich nicht persönlich treffen kann. Aber wenn man sich nicht persönlich treffen kann, sind diese Online-Meetings eine willkommene Alternative. Sonst würde gar nichts passieren, sonst wären die Einbrüche noch viel, viel stärker. Die sind so eh schon stark genug, die Einbrüche durch Corona, durch diese lange Zeit, wo so viel nicht möglich war. Ja. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit gewesen, so manches dann doch aufrecht zu erhalten.
Und dann erzählen wir doch mal ein bisschen, was hat es denn mit dem Bürgerhaus mit der Aussicht? Und als erstes müsste man doch mal klären, wo steht denn das Bürgerhaus Mitte eigentlich? Wo finde ich denn das Bürgerhaus Mitte?
Das Bürgerhaus Mitte steht in der Schaffnerstraße 17. Ist für manche nicht jetzt unbedingt sehr leicht zu finden. Es sticht einem jetzt nicht unbedingt ins Auge, weil es kein Neubau ist. Also nicht von irgendeinem Architekten jetzt ein tolles Gebäude entwickelt worden. So viel Platz war überhaupt gar nicht da in der Stadtmitte. Mhm. Es sieht von außen aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Die Besonderheit ist mit Sicherheit der angrenzende Hof und das, was drin und dahinter passiert. Wie wurde jetzt das Bürgerhaus Mitte überhaupt zum Bürgerhaus Mitte? Im Jahr 2000 hat die Stadt Ulm dieses Haus von der damaligen evangelischen Gesamtkirchengemeinde gekauft. Und da in Mitte-Ost jetzt noch kein Bürgerzentrum war und das natürlich laut Beschluss fehlte, war relativ schnell die Idee da, dieses Haus doch der Bürgerschaft in Mitte-Ost als ihr Bürgerzentrum zur Verfügung zu stellen. Und dann folgte halt das übliche Prozedere, Konzept erstellen, das im Fachbereichsausschuss vorzustellen. Der Gemeinderat musste darüber abstimmen. Und 2002 war es dann soweit. Und das Zentrum für bürgerschaftliches Engagement, so nannte man es damals, wurde 2002 in Betrieb genommen.
Mhm. Ja. Und ein altes Haus ist es auf jeden Fall. Und Sie haben schon gesagt, kirchlicher Rahmen. Wie alt? Also ich sehe hier so, das sieht so ein bisschen wie so ein Klinkerbau. Nee, das ist es nicht, gell? Das sieht so ein bisschen so von der Farbe auf jeden Fall 19. Jahrhundert, oder? Oder ist das doch neuer?
Ich habe keine Ahnung. Ja. Es war ordentlich alt damals, ja.
Ja.
Und ohne die Sanierung 2004 kann ich sagen, wäre der Betrieb keine 20 Jahre gelaufen.
Aha, ja.
Also das war nicht möglich, war schon wirklich sehr alt. Die Räume waren nutzbar, die Heizungen nicht. Also wie es halt so ist, wenn man ein altes Haus kauft. 2002, als dann, es waren ja noch ein paar Gruppen aus der Zusammenarbeit mit der evangelischen Gesamtkirchengemeinde vor Ort. Mhm. Die ersten Räume sind mit Wahnsinnsengagement vom Schwäbischen Albverein, dem damaligen Arbeitskreis Neustadt, Bürgerinnen und Bürger, nutzbar gemacht worden. Die haben also die Räume entrümpelt und einen Eimer Farbe gekauft und die Wände gestrichen, sodass man die Räume einigermaßen nutzen konnte. Es war dann relativ schnell klar, dass das nicht reicht, dass die Heizung erneuert werden müssen und was halt alles in einem Haus so saniert werden muss, wenn man ein altes Haus kauft. Da waren wir eigentlich sehr dankbar, als so 2003 bis 2004 dann die Thematik aufkam, ja, Humboldt- und Kepler-Gymnasium sollte mittags die Kinder verköstigen können. Die hatten einen Antrag gestellt für Ganztagesschulen und sowas geht eben nur, wenn man gewährleisten kann, dass die Kinder mittags auch mit einem Mittagessen versorgt werden sollen. Und im Bürgerhaus Mitte gibt es einen riesengroßen Saal. Es gibt auch Schulungsräume. Und dank der Sanierung 2004 wurde das Haus dann wirklich nutzbar gemacht, mit der Option, dass im Saal mittags die Schülermensa stattfindet, die heute immer noch stattfindet, und bei akutem Raumbedarf die Schulen die Seminarräume vormittags für schulische Zwecke nutzen dürfen. Und das Schöne in diesem ganzen Sanierungsprozess war, dass man jetzt nicht das ganze Haus abgerissen hat und alles neu hingestellt hat, sondern man hat wirklich hervorgehoben, was besonders war an dem Haus. Das ist die total schöne Bühne, die Holzvertäfelung in den Räumen, und hat alt mit neu verbunden. Und das macht für mich, wo ich jetzt 20 Jahre da drin arbeite, einfach die Besonderheit in dem Haus aus.
Wie viel Prozent der Arbeit oder des Arbeitstages macht bei Ihnen dann das Hausmanagement aus? Also wir haben schon gelernt, dass Sie mehr Funktionen haben. Wie viel also macht jetzt dort das Haus und wie viel dann andere Themen, die wir auch schon gerade angesprochen haben? Also wie intensiv, zeitintensiv ist denn dann so eine Arbeit?
Kostet mehr Zeit, als vereinbart ist. Es kommt ganz drauf an. Also natürlich, ich hab jetzt 2003 ist die Bürgeragentur Zebra ins Bürgerhaus Mitte eingezogen. Wir hatten ganz zu Anfang unsere Räume mit Korn in der Herdbrucker Straße. Und als klar war, es gibt jetzt ein Bürgerzentrum für Mitte Ost, war auch klar, dass die Bürgeragentur Zebra mit ihrer Funktion der Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in dieses Bürgerhaus Mitte einzieht. Also habe ich von Anfang an bis zum Stand von heute inhaltlich das Haus aufgebaut. Also das Leben, was heute im Bürgerhaus Mitte ist, das wird mir jetzt erst bewusst, wo ich bald in Rente gehe, habe ich quasi entstehen lassen.
Also da ist ganz viel Engagement, ganz viel Herzblut, immer, glaube ich, so sagt, dann auch von Ihnen in der ganzen Ausgestaltung, in dem, was da heute gelebt wird und was heute stattfindet.
Das auch. Und die Arbeitszeiten, die habe ich dann immer so ein bisschen danach gerichtet, wie die Gruppen im Haus sind. Also das Haus ist ja jetzt nicht das Haus alleine. Im Hinterbau ist der Tafelladen, vorne ist der Garten. Ganz oben in den zwei Etagen sind Wohnungen für Studierende, die von außerhalb Ulms kommen und dann von ein bisschen BAföG leben müssen. Das war damals eine Bedingung, dass die Wohnungen erhalten bleiben. Und inzwischen sind auch Abteilungen der Stadtverwaltung eingezogen. Die Kontaktstelle Sprache hat ihre Büros schon, glaube über 10 Jahre. Seit 2 Jahren haben wir das Büro IDU. Wir haben vormittags Sprachkurse, wir haben mittags die Mensa und wir haben abends, also von nachmittags bis abends, haben wir unzählig viele Gruppierungen und Vereine, Selbsthilfegruppen, Projekte, Bürgergruppen, die dieses Bürgerhaus Mitte als ihren zentralen Treffpunkt haben. Und viele tatsächlich schon seit 2004, 2005, 2006. Also die Gruppen, die im Bürgerhaus Mitte sind, die sehen das Bürgerhaus Mitte als ihren zentralen Treffpunkt und sind wirklich seit 15, 16, 17 Jahren dort im Haus. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, meine Arbeitszeit sind 6 Stunden, ich komme von 9 bis 15 Uhr und dann gehe ich nach Hause. Dann habe ich aber keinen Kontakt mit den Gruppen. Ich kriege nicht mit, was machen die eigentlich. Ich kann kein adäquater Ansprechpartner sein. Es passiert eigentlich dann nicht das, was im Haus passiert, indem ich meine Arbeitszeiten so gestalte, dass ich mit allen Kontakt haben kann.
Ich habe noch eine Frage zu der Schulverköstigung. Also in diesem Bereich sind ja Schaffnerschule, Ulrich-von-Ensing-Schule, Kepler-Gymnasium, Humboldt-Gymnasium. Kepler-Gymnasium bin ich bis seinerzeit auch mal gewesen. Das heißt, diverse Schulen auf einem Fleck. Und habe ich das richtig verstanden? Dort gibt es die Möglichkeit für die ganzen Kinder und Schüler, Schülerinnen, dort was zum Essen zu bekommen.
Ist das, habe ich das nicht mehr für alle. Inzwischen, für alle. Also es gab eine Zeit, da hatten wir auch die Schülerinnen und Schüler von der Ulrich-von-Ensing-Realschule da. Mhm. Die Schaffnerschule weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir mal zwei Klassen im Bürgerhaus Mitte hatten, als es in der Schaffnerschule gebrannt hatte. Aber ich glaube, die Kinder von der Schaffnerschule haben nicht bei uns gegessen. Also jetzt aktuell kommen die Kinder aus dem Kepler- und Humboldt-Gymnasium zum Essen. Mhm. In der Martin-Schaffner-Schule, die haben jetzt inzwischen eine eigene Mensa. Bei der UVE muss ich passen, sorry.
Aber es ist ein Fortschritt gegenüber der Zeit, als ich im Kepler-Gymnasium war. Da gab es nichts dahin, da gab es nur einen Bäcker, wo die Leute dann hingespaziert sind, was zu holen. Aber das ist schon, finde ich, auch für die Kinder im Sinne, dass sie auch was Vernünftiges essen, nicht nur Süßigkeiten oder irgendwelche Sachen, die nicht so gesund sind, doch ein guter Fortschritt. Also finde ich
ja, prima. Ja, doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, und ja, also das auf jeden Fall ist, was dann immer stattfindet. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind bestimmte Institutionen, die regelmäßig Termine dort haben, das wahrnehmen. Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch spezifische, ja, was weiß ich, vielleicht Jubiläen oder Veranstaltungen, die darüber hinaus, also einmalig oder spontan sozusagen stattfinden. Also wo es nicht einen festen Stundenplan gibt, wo es dann im Prinzip dynamisch aus Notwendigkeiten heraus vielleicht eine Zusammenkunft von irgendwelchen Gruppen, Vereinen gibt, oder?
Ja, das weniger. Also es ist tatsächlich so, dass 80% der Belegung diese Jahresverträge ausmachen. Aha. Und unser großer Saal zum Beispiel, wir haben montags Capoeira dort. Wir haben dienstags den Ayan Coşkun mit seinem türkischen Singkreis. Mittwochs ist der Unichor bei uns. Donnerstags ist entweder die RPG oder Sinfonietta vom Humboldt-Gymnasium oder der Unichor da. Also je nachdem. Wir haben auch mal Eigentümerversammlungen. Freitags und Samstags sind so die Tage, wo dann einmalige Veranstaltungen stattfinden. Und das kann schlichtweg alles sein. Das kann ein Geburtstag sein, das kann ein Vortrag sein, das kann eine Mitgliederversammlung sein, das kann eine Theateraufführung sein von, ich weiß nicht was, für Vereine es alles gibt, die Theateraufführungen machen. Also hauptsächlich sind es, wir haben auch zwei türkische Vereine fest bei uns verankert, die nutzen den Saal dann sonntags für ihre Proben und haben dann eben freitags oder samstags ihre Aufführungen. Wir haben Sonntagnachmittags Impro-Theater. Wir haben aus zwei afrikanischen Vereinen die Gruppierung im Haus, die sich einmal im Monat treffen, um ihre Ziele umzusetzen. Wir haben Selbsthilfegruppen. Und wir haben natürlich auch von mir in Kooperation mit anderen initiierte Projekte im Haus. Also ich glaube, wir merken schon gar nicht mehr, was wir alles im Haus haben. Wir sind richtig gut bestückt, international und absolut vielfältig. Und es ist einfach toll. Also wenn ich jetzt sagen würde, nach 20 Jahren Bürgerhaus Mitte, ja, wie war das? Das Ziel, was die Stadt Ulm sich gesetzt hat vor 20 Jahren, da dieses Zentrum für Bürgerengagement zu installieren, dann kann ich nur sagen, die Rechnung ist absolut aufgegangen. Mhm. Wir haben die Ingenieure ohne Grenzen im Haus, wir haben Foodsharing im Haus, wir haben die Gruppe Extinction Rebellion im Haus. Also es ist Wahnsinn. Alles, was in Ulm aktiv unterwegs ist, ganz viel davon trifft sich im Bürgerhaus Mitte oder kooperiert dann wieder mit anderen Gruppen. Die Studierenden zum Beispiel oben im Haus, die sind ganz aktiv beim Festival Contre le Racisme tätig, auch bei Foodsharing. Also es greift so das eine ins andere rein.
Da gibt es den einen oder anderen Punkt, den wir unbedingt nennen sollten, Frau Tschura.
Ja.
Besonderheiten.
Gibt viele, wir haben viele Besonderheiten.
Ja.
Also was ich wirklich total schön finde, was mir neben allem, was einen dann auch mal in so einem Haus auf die Palme bringt, wenn es absolut nicht laufen will, unheimlich schön finde, ist der Zusammenhalt der Gruppen im Haus. Mhm. das hohe bürgerschaftliche Engagement. Also wir haben, was wir leider in diesem Haus nicht haben, ist so eine Perle, brauchst du einen Kaffee, brauchst du das, brauchst du jenes. Wir haben auch kein männliches Personal vor Ort, wo wir sagen können, Willi, da ist eine Schraube locker, Willi, hilfst du mal da, das ist schwer. Also wir sind richtig gefordert. Wir kriegen es auch immer wieder hin. Und wir kriegen es auch deshalb hin, weil die Gruppen, die so viele Jahre da sind, jetzt nicht einfach nur in das Haus reingehen und toll, da kann ich meinen Raum nutzen und dann gehe ich wieder raus, sondern die fühlen sich verantwortlich für ihr Zentrum für bürgerschaftliches Engagement. Ich kann also durchaus die Gruppen mal bitten, da muss das gemacht werden, da das, wer hilft, wer macht, wer unterstützt. Und es gibt eigentlich kaum eine Gruppe, die sagt, nö, da bin ich nicht dabei. Was ich auch sehr schön finde, ist die technische Unterstützung untereinander. Ich kann nun mal nicht jeden Tag 24 Stunden vor Ort sein und sonntags die Technik auch erklären. Und dann bleibt aus der einen Gruppe einer 5 Minuten länger und erklärt der nächsten Gruppe die technischen Anlagen. Und das finde ich wirklich total schön. Und was mir aus den Erzählungen von einer türkischen Frauengruppe in Erinnerung geblieben ist, zu der Zeit, als wir die Martin-Schaffner-Schule im Haus hatten, haben die Jugendlichen das Geschirr mit abgetrocknet. Mhm. Und das war für die Frauen was total Besonderes und was Schönes, das erzählen die mir immer wieder. Und das sind so Dinge, auch wenn wir uns immer wieder mit dem Thema befassen, Integration, wie kann das gelingen? Also ich sage manchmal so salopp, ich habe keine teuren Projektgelder gebraucht, damit die internationalen Gruppen im Haus sich akzeptieren und tolerant und solidarisch miteinander umgehen. Es funktioniert im Haus und das ist einfach was total Schönes, wo ich mich riesig drüber freue. Wahrscheinlich bin ich da ein Glückskind, dass ich das erreicht habe, aber es ist wirklich auch was ganz Besonderes bei der engen Belegung, die wir haben. Und was sicherlich noch eine Besonderheit in dem Haus ist, wir haben ein Rückgebäude. In dem Rückgebäude sind da, ich glaube, seit 12 Jahren, ist der Tafelladen vom DRK untergebracht und auch die Kleideroase vom DRK. Und das Schöne für diese Menschen, für die Kundschaft des Tafelladens und der Kleidoase ist, dass sie den geschützten Raum von unserem wunderbar endlich fertig sanierten Hof haben, in dem sie sitzen, sich aufhalten können und kein Mensch kommt auf den ersten Blick drauf, dass die hinterm Haus ums Eck in Tafelladen gehen müssen. Mhm. Wir wissen, die Armut wird steigen und es werden immer mehr im Tafelladen einkaufen gehen müssen. Für uns ist es toll, dass es einen Tafelladen gibt. Für die Menschen, die dort einkaufen gehen müssen, ist es nach wie vor neben der Erleichterung, dass es so einen Laden gibt, doch auch eine große Hemmschwelle. Sie wollen halt nicht unbedingt an der Straße stehen und soll nicht jeder sehen, dass sie in diesen Tafelladen reingehen müssen. Also das ist nochmal eine Besonderheit und sicherlich auch eine Herausforderung. Also Sie haben es ja gehört, 80 Bond-Jahresverträge, Stadtverwaltung, oben Studierende, hinten der Tafelladen und die Kleidoase und der Hof und alles läuft eigentlich im Haus zusammen. Man könnte natürlich sagen, das sind die einen, das sind die anderen und was habe ich mit dem Tafelladen zu tun? Alles sammelt sich im Haus und so manchmal eine Herausforderung, das alles zu jonglieren, aber auch da. Es hat mich dieses Jahr total gefreut. Also wir haben über 4 Jahre unseren inzwischen urgemütlichen Hof saniert. Das fing an, als der Tafelladen kam, mit einem Müllgehäuse und den Weg gepflastert. Und dann rund um den Baum wurde dann eine Bank gebaut und dann wurde mal ein Hochbeet gebaut und die Studierenden haben eine Kräuterschnecke gebaut und den größten Schub haben wir letztes Jahr gestartet mit Jugendaktiv, mit Unterstützung vom BUND, mit Unterstützung der lokalen Agenda, mit Unterstützung der RPG Mitte Ost. Die Mitarbeiterinnen vom Tafelladen haben ehrenamtlich mitgeholfen. Wir haben ein richtig schönes Blumenbeet arrangiert. Wir haben Löcher rundherum ums Haus zugemacht. Wir haben uns einen neuen schönen Anstrich verpasst. Wir haben nochmal Blumenbeete angerichtet und dieses Miteinander erleben zu wollen, wie alle dazu beigetragen haben, diesen Hof jetzt so zu sanieren, wie wir es uns eigentlich auch vorgestellt haben und auch das Haus rundherum so zu gestalten, dass wir sagen konnten, ja, ey, jetzt können wir uns hier alle wohlfühlen, jetzt können wir damit einen gewissen Standard auch präsentieren. Das war eine riesengroße Zusammenarbeit und das hat mich besonders gefreut. Und ich hoffe sehr, dass wir uns das erhalten können, dieses Miteinander, diese Gemeinsamkeit, die wir dadurch erlebt haben. Wir fühlen uns alle fürs Haus verantwortlich. Es fühlt sich einer für den anderen verantwortlich. Und das ist wirklich was Besonderes und nicht Selbstverständliches.
Mhm. Zu den besonderen Aspekten, die wir noch nennen wollten, haben Sie noch vor in der Pause zwei Punkte, zwei Projekte genannt. Einmal ging es ums Nähen und einmal war das um eine Kleiderbörse oder was Ähnliches.
Ja, das sind zwei Kooperationsprojekte, die sozusagen auch ein bisschen aus der Not raus entstanden sind. Wir haben vor 4 Jahren im Haus unsere Cafeteria renoviert, sollte ein Kaffeetreff werden und irgendwie die Leute zum Kaffee trinken kamen nicht, bis wir auf die Idee kamen, Mensch, wir richten ein Kaffeetreff ein, einmal in der Woche für die Tafelladenkundschaft. Wir decken den Tisch schön, wir kriegen die Kuchenspenden aus dem Tafelladen und wir bieten der Kundschaft des Tafelladens einmal in der Woche Kaffeehausatmosphäre. Ich habe zweimal das Glück gehabt, zwei ganz tolle Frauen gewinnen zu können. Die eine hat das Engagement inzwischen aufgegeben. Ich habe jetzt eine neue Dame, die macht das mit Herzblut und mit so viel Liebe. Und inzwischen laufen einmal in der Woche 45 Tassen Kaffee durch. Und die Kuchenspenden kommen inzwischen 14-tägig auch von einer Bürgerin, die für ihr Leben gerne backt. Also wir können da gar nicht oft genug Danke für sagen. Und wir merken, da kommen Menschen miteinander ins Gespräch, die draußen auf der Straße oder in dem Hof wahrscheinlich gar nicht miteinander reden würden. Das ist was ganz Tolles für uns. Und auch aus der Not geboren wurde die Nähoase. Sie kennen alle das Projekt der Vesperkirche, in dem, solange der Frauenring noch existierte, einmal im Jahr die Menschen mit ihren kaputten Sachen zum Reparieren, zum Ändern kommen durften. Und damals entstand schon die Idee, dieser Bedarf, der ist nicht nur zu Zeiten der Vesperkirche, sondern der ist das ganze Jahr. Also haben wir damals was Ähnliches wie die Nähoase schon gegründet, was allerdings mit dem damaligen Tod der Frau Ludwig, als dann auch der Frauenring seine Vereinsarbeit aufgab, erstmal ad acta gelegt werden musste. Und vor 3 Jahren haben wir die Nähoase neu aus der Taufe gehoben, muss ich sagen. Damals hatten wir das Glück, wir haben einen grandiosen Schneider gewinnen können, Flüchtling aus Afrika, der jetzt zusammen mit einer türkischen Frau aus Wieblingen ehrenamtlich die Kleidoase betreibt. Das heißt, die Menschen, die in der Kleidoase einkaufen und die Klamotten passen nicht wirklich jetzt so, wie sie sich's vorstellen, die können zu uns in die Nähoase kommen und gegen Spende werden die Kleidungsstücke geändert.
Mhm. Ich sehe schon, es ist riesig viel los. Wir könnten auch noch eine ganze Weile länger sprechen, Frau Thora. Tatsächlich sind wir mit unserer Plattform auch schon wieder ganz schnell durch. Und Sie sehen, wir haben die Stunde locker gefüllt, beziehungsweise ganz viel Spannendes berichtet. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind bei unserer Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Das Thema der Plattform waren 25 Jahre Ulmer Dialogmodell, beziehungsweise 20 Jahre Bürgerhausmitte. Und mein Studiogast war, Sie sagen nur einfach kurz den Namen.
Angelika Thora.
Und wir sagen gemeinsam Tschüss und
Tschüss.
Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.